der KandidatInnen-Check zur OB-Wahl am 4. Juli 2021. Jonas Taxis und Seel Wankmüller quetschen die 7 KandidatInnen aus und ergründen die Essenz der jeweiligen Programme. Zu hören sind die Interviews entweder wochentags vom 24.06. bis zum 2.07. jeweils 12 Uhr live im Radio und auf Twitch oder auf unserer Homepage unter störfunk.de zum Nachhören.
Willkommen zum OB-KandidatInnen-Check hier im Störmelder mit Jonas und Seel am Mikrofon. Kurz vorab, die Sendungen heute, also am Donnerstag und am Freitag, sind vorproduziert, einfach aus Termingründen. Trotzdem nehmen wir die so auf, als ob wir live wären. Also wir schneiden danach nichts raus und machen alles One-Take.
Heute zu Gast im Studio, also der allererste Kandidat ist Alexander Kais. Hallo erstmal.
Hallo.
Sie sind, beziehungsweise du bist, 1985 in Krasnowodsk in Turkmenistan geboren, in Hessenthal aufgewachsen, bist verheiratet und hast kaufmännisch auch Fachwirt gelernt. Jetzt leitest du zusammen mit deinem Mann das Friseurgeschäft Kais Hairstyle Beauty. Erstmal ganz kurz, war das alles korrekt, was wir hier recherchiert haben?
Ja, aber Kais ausgesprochen.
Kais?
Ja.
Okay, Entschuldigung.
Kein Problem.
Wie bist du zur Politik gekommen? Gab es da ein spezielles Erlebnis, das dich politisiert hat?
Politisch aktiv war ich schon von klein auf, ehrlich sagen. Ich hatte immer zu politischen Handlungen eine Meinung und wollte was verändern und machen und gestalten. Deswegen auch so mein Beruf, dass ich in der freien Gestaltung bin. Einerseits nicht nur auf dem Kopf, sondern einfach auch mit den Leuten auch interagieren. Und ja, ich glaube, das hat von klein auf schon so geprägt und hat mich immer interessiert.
Aber so ein ganz spezielles Ereignis gab es nicht, sondern es war so von Anfang an da.
Man muss sagen, also es gab vielleicht viele Ereignisse in der Form. Also ich bin als Spätaussiedler nach Deutschland gekommen sozusagen und habe leider in der Kindheit, auch in der Schule und allgemein Diskriminierung und Missverständnisse erfahren, was mich halt in der Hinsicht geprägt hat, einfach für meine Meinung einzustehen und für mich selber einzustehen. Und ich glaube, das war so das, was mich so in diese politische Richtung getrieben hat, dass dann man was mitentscheiden muss oder mitreden muss, um einfach irgendwas zu verändern.
Du hast auch schon dich 2013 schon mal fürs Oberbürgermeisteramt in Schwäbisch Hall beworben. Warum willst du Oberbürgermeister werden?
Das Amt an sich, muss man sagen, ich will nicht unbedingt Bürgermeister werden, also nicht irgendwo Bürgermeister werden, sondern ich möchte wirklich für Hall Bürgermeister werden. Und zwar ist es für mich kein Schritt auf der Karriereleiter oder sonstiges, um mich da zu etablieren, sondern tatsächlich einfach ein Herzenswunsch oder eine Herzensangelegenheit für meine Region und für meine Heimatstadt, in der ich groß geworden bin, einzutreten und was zu verändern.
Ist es auch ein Grund, dass du parteilos bist?
Ja. Das ist einfach so, ich finde, ein Bürgermeister sollte parteilos sein, einfach um im Gemeinderat die aufgestellten Parteien unter sich zu vereinen und einfach neutral zu agieren. Also kein Parteibuch hinter sich zu haben, wo einfach ein bisschen die Richtung vordiktiert, sondern wirklich jeden anzuhören und wirklich ganz neutral zu entscheiden.
Der amtierende Bürgermeister Hermann Josef Pellgrim hat in einem Interview mit SHA TV gesagt, dass der Job Oberbürgermeister zu 80% ein Verwaltungsjob ist. Was qualifiziert dich denn jetzt dafür?
Verwaltungsjob technisch muss man sagen, also ich habe nicht nur jetzt in meinem Unternehmen gearbeitet, ich habe schon in vielen Unternehmen gearbeitet. Ich hatte auch angestellte Personen unter mir und habe die dementsprechend auch verwaltet, genauso wie Löhne und Buchhaltung. Im Grunde genommen ist eine Kommune einfach eine riesige Firma, die man dementsprechend verwalten und agieren muss. Und ich glaube, da bin ich dementsprechend auch qualifiziert für.
Gibt es denn Aufgaben, die jetzt, falls du OB wirst, auf dich zukommen, wo du besonders Lust drauf hast?
Also mir ist es halt einfach, wo ich mich halt auch drauf freue, ist einfach wirklich diese Bürgernähe. Einfach wirklich die Leute kennenzulernen in der Stadt. Und man muss sagen, als OB bist du ja einfach Ansprechperson Nummer 1 und ich bin immer hier in Hall. Also ich bin, zwar wohne ich außerhalb, aber ich bin jeden Tag hier, wirklich jeden Tag. Teilweise bis zu 13 Stunden am Tag und interagiere halt mit meinen Freunden, mein soziales Umfeld ist hier. Und ich freue mich dann einfach wirklich auch direkt, wenn irgendwas ansteht, dann interagieren zu können und zu sagen, ja, frag mal an und das machen wir. Und das sind halt, ich glaube, das ist so die Vorfreude, wirklich was bewegen zu können. Und ich glaube, das ist so die Aufgabe, worauf ich mich freue.
Gibt es auch was, wo du jetzt schon weißt, dass du da vielleicht eben nicht so Lust drauf hast?
Da muss ich jetzt nachdenken, aber ehrlich gesagt, mir fällt es jetzt gerade nicht ein.
Also voll auf motiviert, okay.
Ja.
Jetzt wird es noch ein bisschen privater, gleich geht es auch zu deinem Musikwunsch, aber zuerst mal, was machst du denn, wenn du gerade nicht beruflich tätig bist?
Wenn ich nicht beruflich tätig bin, bin ich sehr gern bei mir am Hof. Wir haben ja einen Bauernhof und wir haben auch Tiere, Hühner und Schweine und Hunde und ja, ich bin dann gern bei ihnen sozusagen und sehr gern in meinem Garten, das ist so mein Ruhepol und da kann ich abschalten und das ist auch so ein Ding, wo du dann sagst, wenn du was geschafft hast, dann siehst du auch gleich das Ergebnis, dass es funktioniert. Das ist ja für mich einfach so ein Ruhepunkt.
So, was hast du dir an Musik gewünscht?
Ich habe mir Born This Way von Lady Gaga gewünscht, einfach weil das meine Hymne ist.
Alright, gleich geht's weiter hier im OB-Kandidatinnen-Check mit Alexander Case. Hier ist der Störmelder mit dem OB-Kandidatinnen-Check. Heute zu Gast im Studio ist Alexander Case. Alexander, wo siehst du, was Mobilität in Schwäbisch Hall angeht, Änderungsbedarf?
Die Mobilität an sich, also es ist, man beobachtet es ja jetzt auch in der Pandemie sehr stark, viele steigen auf Fahrräder um, was auch sehr gut ist. Ich finde es generell auch für kurze Wege eine optimale Lösung. Was halt wichtig ist, ist einfach, dass die Fahrradfahrer oder FahrradfahrerInnen dann einfach sicher einen sicheren Weg haben. Da muss halt dementsprechend auch in der Stadtplanung, was Straßenverkehr angeht, sehr viel gemacht werden. Da, wo es jetzt schon möglich ist, Wege angelegt und bei zukünftigen Planungen auch so eingearbeitet werden, dass es ohne Probleme für den Verkehr ist. Genauso wie die Stadtmobilität an sich dann eventuell auch auf Elektromobilität zu setzen. Da ist dann Stadtwerke Schwäbisch Hall zum Beispiel ein guter Ansprechpartner oder interagierender Partner, was auch gut ist für Hall zum Beispiel, dass wir direkt jemanden vor Ort haben, der so in der Hinrichtung agiert. Das ist so wichtig. Ich denke mal aber auch, wir brauchen halt jetzt nach der Pandemie, braucht man auch die Parkplätze auf jeden Fall, weil wir müssen auch die Leute wieder zu uns holen, ob es jetzt im touristischen oder im wirtschaftlichen Sinne ist, einfach, dass die Innenstadt oder die Teilorte auch wieder belebt werden, einfach mehr die Wirtschaft stärken und auch die eigenen Einzelhändler und Gastronomen unterstützen.
Nochmal vielleicht kurz zurück auf Fahrradmobilität, was du vorhin angesprochen hast. Hast du da schon konkrete Vorstellungen, was man ändern könnte im Stadtgebiet?
Was auf jeden Fall gemacht werden muss, aus meiner Hinsicht her, ist einfach auch die Stellplätze. Also das sind viel zu wenig Stellplätze. Ich beobachte es öfters, da werden Fahrräder an Masten und sonstigen angebunden, was halt auch nicht so gut ist für das Stadtbild an sich, aber auch für die Fahrradfahrer. Einfach diese Unsicherheit, wo parke ich denn, dass mein Fahrrad auch sicher ist. Und ich glaube, das ist das, was wir auf jeden Fall annehmen müssen, dass genug Stellplätze da sind und vielleicht auch sichere Stellplätze in dem Sinn von eventueller Videoüberwachung, dass auch dementsprechend auch nichts passiert. Also so wie Parkhäuser an sich auch überwacht werden, auch diese Stellplätze dann nicht einfach ignoriert, sondern auch mit eingeplant und eingebaut werden.
Du selbst wohnst ja in Dörzbach. Wie sieht es aus, falls du jetzt zum Bürgermeister gewählt werden würdest? Würdest du dann mit dem Auto herfahren oder hast du da Pläne, auch irgendwo umzuziehen oder eine andere Möglichkeit zu finden, hierher zu kommen?
Ich habe mit meinem Partner, haben wir darüber schon geredet. Also wir bleiben auf jeden Fall hauptsitztechnisch auf unserem Bauernhof. Ich liebe den Bauernhof. Aber wir werden natürlich wahrscheinlich dann eine Zweitwohnung nehmen hier in Hall, dass ich dann auch dementsprechend halt alle Termine wahrnehmen kann ohne Probleme, weil manche Besprechungen gehen ja auch tief in die Nacht, um einfach auch diesen Weg zu sparen in der Hinsicht. Vom Fahrzeug her natürlich Auto, um die Strecke zurückzulegen, weil sonst mit dem Fahrrad wäre ich wahrscheinlich sehr, sehr lange unterwegs, bis ich da bin.
Ja, und ÖPNV wahrscheinlich auch nicht möglich, so ein kleiner Ort.
Schwierig.
Das sehe ich, kann da auch ein Lied von singen, der wohnt ja in Herlebach.
Okay, bei uns fährt nur einmal der Bus durch.
Okay. Ja, bei uns 7-mal am Tag oder so.
Okay.
Also auch nicht wirklich oft. Aber das ist auch eine andere Frage. Haben Sie auch Ideen, wie man zum Beispiel auch gerade den Bus auch attraktiver einfach machen könnte? Weil es ist natürlich auch immer eine Sache von Angebot und Nachfrage, gerade auch bei kleineren Dörfern oder Teilorten, wie oft dann der Bus kommt. Wenn niemand sozusagen mit dem Bus fahren will, kommen auch weniger Busse.
Ja.
Haben Sie da, hast du da schon irgendwelche Ideen, wie man das attraktiver machen kann?
Im Endeffekt, allein schon die Möglichkeit in Aussicht zu stellen, denke ich, ist schon sehr starke Attraktivität, sorry. Weil wenn du wirklich die Möglichkeit hast, dann von A nach B zu kommen, ist schon mal ganz viel. Natürlich muss es dann auch anders getaktet werden. Und mit dem Stadtverkehr, also mit den Bussen, hängt ja vieles zusammen. Wir haben es ja jetzt auch erlebt, jetzt war ja der Streik von Busfahrern. Und zwar verständlich, muss ich sagen, ich komme auch aus einer Branche, wo Tarifverträge sehr wichtig sind. Und man muss sagen, ein Busfahrer ist kein leichter Job. Also ich kann es komplett nachvollziehen, dass da dementsprechend auch Bedarf besteht oder Rede- und Handlungsbedarf besteht. Ja.
Aber sehen Sie es als realistisch an, dass wenn Sie OB werden, Sie dafür sorgen können, dass der Bus oder die Busse hier im Landkreis mit einem höheren Takt fahren, weil es ist natürlich auch schon viel Geld damit verbunden, wenn dann ein Bus für ein, zwei Personen nach Dörzbach fährt.
Ja, natürlich, klar. Aber ja, ich denke mal, das ist nicht nur die Taktung an sich von unserer Stadt, sondern auch die gemeinsame Zusammenarbeit von anderen Gemeinden mit ihren Busunternehmen, dass dann dementsprechend halt mehr miteinander agiert wird und abgesprochen, dass dann dementsprechend zum Beispiel die Intervallzeiten zum Umstieg besprochen werden, wie fährt ein Bus und so weiter. Dementsprechend aber auch die Auslastung muss halt ausgemessen werden. Es kann nicht sein, dass wegen nur zwei Leuten ein riesen Linienbus da anfährt. Da gibt es auch die Möglichkeit von kleineren Bussen für zum Beispiel kleinere Gemeinden, dementsprechend halt, also kleinere Orte, wo dann nicht so viel Bedarf besteht. Da muss man dann jetzt nicht unbedingt mit dem riesen Santa Monica-Bus da anfahren, um drei Leute abzuholen. Also da muss dann dementsprechend schon miteinander agiert werden, aber auch mit allen Ortsvorstehern, weil das sind ja auch direkt Ansprechpartner. Und ich denke, bei so direkten Fragerunden erfährt man dann auch dementsprechend mehr, ist der Bedarf da, ist der Bedarf weniger da.
Was würde sich denn jetzt im Bereich Mobilität nochmal konkret ändern mit dir als Bürgermeister in den nächsten 8 Jahren?
Die Mobilität an sich, wie schon angesprochen, also ich hoffe, dass dann wirklich auch die kleineren Wege mit dem Fahrrad sicher bestritten werden. Und das ist so eins meiner Ziele, dass dann dementsprechend jeder Teilnehmer im Verkehr sicher ist, ob es jetzt Fußgänger ist oder Fahrrad oder Busfahrer oder einen großen Fahrzeugführer sozusagen, dass jeder wirklich sicher ist. Und da müssen wir dementsprechend unser Straßennetz anpassen oder kontrollieren, wo die Gefahrzonen sind und die beheben. Das ist so mein Hauptziel, sagen wir so.
Wir sprechen hier im KandidatInnen-Check mit Alexander Case gleich über die Wohnsituation und Wohnen allgemein in Schwäbisch Hall. Zuerst aber ein bisschen Musik.
Herr Störmelder mit dem OB-KandidatInnen-Check. Am Mikrofon sind Jonas und Seel und wir haben heute Alexander Case zu Gast. Die Mietpreise sind in Schwäbisch Hall wie eigentlich in ganz Deutschland in letzter Zeit ziemlich gestiegen. Werden Sie dagegen etwas tun?
Auf jeden Fall ist Wohnen halt sehr, sehr teuer. dementsprechend gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, die eine Verwaltung oder eine Regierung dagegen tun kann. Die möchte ich auch gerne sprechen, in Anspruch nehmen. Weil, wie gesagt, wenn dann irgendwann nur noch unbezahlbarer Wohnraum ist, werden halt wirklich sozial schwache Familien aus dem Stadtleben vertrieben. Und ich kenne es aus meiner eigenen Position, es ist ein sehr, sehr langes Verfahren, sagen wir so, wirklich langwieriges Verfahren, irgendwas Bezahlbares zu finden. Und für in der heutigen Zeit, und jetzt steuert auf uns ja eine riesen Wirtschaftskrise zu, dank Corona, wird es auch nicht leichter für die Familien oder für Geringverdiener dann, sich solche Wohnungen zu leisten oder zu bekommen generell. Und da finde ich, da muss einiges gemacht werden, genauso wie das einfach auch der Sozialbau mit integriert wird in jedes Neubauprojekt. Also in dem Sinn, ein neues Baugebiet muss dementsprechend auch eine gewisse Prozentzahl an Sozialwohnungen vorhanden sein, einfach um die Leute mit einzuintegrieren.
Sprich, wenn du OB wirst, wären mehr Sozialwohnungen für Hall eine Option, die bei dir auf der Agenda steht. Aber du hast schon von mehreren Möglichkeiten gesprochen, die man hat, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Was gibt es dann noch?
Zum Beispiel die Mietpreisbremse ist zum Beispiel auch so ein Werkzeug, was sehr lange debattiert wird. Und ich finde, das ist so ein Ding, wo dann wirklich auch mitgearbeitet werden kann. Man muss dann natürlich dementsprechend auch Sachen anpassen. Es kann dann nicht sein, dass der Eigentümer dann halt extrem viel Verantwortung trägt, aber dann dafür halt wirklich nichts nehmen darf, weil das jetzt von mir aus so beschlossen worden ist. sondern da muss man wirklich dann auch durch verschiedene Optionen dementsprechend den Vermieter und dem Mieter halt Erleichterungen ermöglichen. Jetzt den Mieter durch eine geringere Miete, den Vermieter vielleicht durch kleinere Steuerabgaben oder irgendwelche dementsprechend Erlassungen, was zum Beispiel Instandhaltung angeht und solche Sachen. Da muss man dann dementsprechend, also ich finde, die Mietpreisbremse an sich ist eigentlich ein sehr, sehr guter Grundgedanke, wo dann einfach wirklich viel weiter erarbeitet werden muss.
Du hast schon angesprochen, Schwäbisch Hall und auch die Teilhälfte von Schwäbisch Hall wächst ja stetig. Was denkst du, wie sieht es in Zukunft aus? Wird Schwäbisch Hall eher auch wieder in die Breite wachsen oder wird sich einfach eher der Wohnraum und dieser Lebensraum auch verdichten?
Ich denke mal, also wir haben Gott sei Dank wirklich noch sehr, sehr viel Fläche. Und ich denke mal einfach, wir müssen tatsächlich, um unser Haushaltsdefizit in Hall von knapp über 20 Millionen regulieren zu können, brauchen wir mehr Bürger und wir brauchen auch mehr Industrie in unserer Gemeinde, was Tatsache ist, dann einfach um das Ganze gegenzuwirken. Und ich denke tatsächlich, dass wir auch noch größer werden, weil Hall ist halt ein lebenswerter Ort und liebenswert und man ist sehr, sehr gerne in Hall und ich glaube tatsächlich, wir sollten auch den weiterführenden Generationen die Möglichkeit geben, hier wohnen zu bleiben.
Ja, es sind ja auch gerade noch Baugebiete hier, bauen gerade auch am Bahnhofsareal. Mhm. Da haben wir dann den Fall, dass wir mitten in der Stadt Platz schaffen, wo jetzt zum Beispiel auch dann ja ein paar Bäume gefällt werden sollen. Also bist du da auch dafür oder bist du dann dort doch eher dafür, solche Grünstreifen stehen zu lassen und dann lieber außerhalb nochmal ein neues Wohngebiet zu schaffen?
Man muss sagen, also wir leben ja in einem Zeitraum, wo es halt wirklich möglich ist, Wege zu bestreiten. Also es ist nicht so, dass wir nicht von A nach B kommen. Ist so. Und deswegen denke ich mal, warum sollten wir die Innenstadt so verdichten, dass dann die grüne Lunge schwindet? Da hätte man wirklich die Möglichkeiten auch von außerhalb, was einfach auch den Ruhepegel für diese Neubaugebiete garantiert, dass es dann etwas ruhiger ist dementsprechend. Und man muss da auch sagen, es ist seltenst jemand, der direkt in der Innenstadt in einer großen Firma arbeitet. Die Firmen sind alle außerhalb. Da ist es dann halt einfach der Weg zur Arbeit dementsprechend schon erleichtert. Und was wichtig ist, ich finde, es muss auch so sein, dass wir diese grüne Lunge in der Stadt erhalten. Einfach, dass wir grün bleiben, in der Form einfach die Lebensqualität sichern. Es kann nicht sein, dass wir dann irgendwann nur noch ein Baugebiet sind. Also nur noch aus Pflaster und Beton bestehen. Das funktioniert nicht.
Zu einer guten Wohnsituation gehört auch gerade für Familien, dass die Eltern auch ihre Kinder auch in die Kita zum Beispiel bringen können. In Schwäbisch Hall haben wir einen ErzieherInnenmangel. Zum Beispiel 2018 und 2019 zusammengenommen haben 43 ErzieherInnen gekündigt. Und wir hatten auch zum Beispiel die Einkornwichtel, die gerade einen Waldkindergarten am Fuße vom Einkorn gründen, letztens im Interview. Und die haben gemeint, wir haben auch einen Kita-Platzmangel von 300 Plätzen eben. Was glauben Sie, kann man da dagegen tun?
Also laut der Bundesregierung steht ja jedem Kind ein Kita-Platz zu, was auch richtig ist. Das umzusetzen gehört dann dementsprechend an die Gemeinden verteilt, was auch so ist. Es werden neue Kindergärten gebaut. Wir müssen einfach ein attraktiverer Arbeitgeber werden in der Form, dass wir wirklich die Erzieherinnen und Erzieher, die wir dann auch ausbilden, auch behalten. Dementsprechend gehören natürlich auch wie weiterhin die Tarifverträge. Dementsprechend Arbeit muss belohnt werden. Also es darf nicht sein, dass jemand dann Überstunden schiebt und dafür nicht entlohnt wird. Und man muss sagen, diese sozialpädagogische Richtung und Schiene ist sehr, sehr verantwortungsvoll, besonders weil das die ersten Ansprechpersonen für die Kinder sind und für die weitere Entwicklung auch zuständig sind. Da braucht man wirklich diese Arbeitskräfte und das muss dementsprechend auch wie bei der Pflege entlohnt und bezahlt werden. Und da ist es dann halt einfach wirklich so, den Job teilweise sehr madig macht, also so ein Nachgeschmäckle, sagt man, hinterlässt und einfach nicht mehr attraktiv wirkt. Und das müssen wir wirklich verhindern und ändern. Weiterhin, dass wir halt wirklich, wir müssen nicht nur jetzt bei den Kita-Plätzen, klar sind es zu wenig und zu wenig Erzieher, wir haben ja auch weiterführende Probleme wie die Grundschulen. Teilweise platzen die aus allen Nähten. Wir haben immer mehr Neubaugebiete, aber die Schulen werden nicht größer oder die Kitas werden nicht größer. Also irgendwohin müssen ja die Kinder hin. Und teilweise, was auch wiederum erzeugt, dass manche Eltern lange Wege auf sich nehmen, um dann das Kind irgendwie in die Grundschule oder in die Kita unterzubringen. Was wiederum nach sich zieht, dass dann also dieses Umweltverfahren dann nicht mehr stattfindet. Also man muss dann irgendwie unterwegs sein. Du kannst ja nicht ein Kita-Kind dann in den Schulbus einsetzen und sagen, hier, steig da drüben aus oder so. Also deswegen, das ist so eine Spirale an sich. Man muss sagen, wenn wir schon ein paar Probleme anpacken und beheben, können wir diese Spirale ein bisschen unterbrechen, einfach um dementsprechend halt, ja, das Ganze zu erleichtern, sagen wir mal so.
Ich höre jetzt raus, wenn du so erzählst, dass du die Probleme auf jeden Fall anpacken möchtest. Was wird da der erste Step, den du sofort einleitest, wenn du OB wirst?
Das ist, die Frage wurde mir schon öfters in dem Wahlkampf gestellt, muss man sagen. Das ist eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich denke mal, es ist wirklich sehr, sehr viel. Also ich habe, mein Programm ist für mich so eine Strichliste, die ich wirklich auf jeden Fall erfüllen möchte. Ob sie jetzt zu 100% 1:1 erfüllt wird, ist dann eine andere Sache. Aber es ist so für mich so ein Muss-Ding, so eine Strichliste, so To-Do-Liste halt, die ich wirklich dann abhacken möchte und zumindest probiert habe, dann in dem Gemeinderat die Sachen einzuführen. Und für mich ist zum Beispiel schon, also eins der obersten Grenzen ist, weil ich auch irgendwo selber betroffen bin, ich habe sehr viele Patenkinder, die auch im Grundschulalter und Kindergartenalter jetzt kommen. Die Familien dementsprechend habe ich auch nicht so große Sprünge machen können. Und für mich ist so ein Herzensding, wenn wir es wirklich schaffen, die Kita-Plätze zumindest um die Hälfte an Beiträgen zu reduzieren, um die Familien zu erleichtern. Und das größte Ziel oder der größte Wunsch wäre, vielleicht beitragsfrei zu machen, dass dann dementsprechend auch die Eltern, dass die Sache abnimmt, zu entscheiden, behalte ich mein Kind noch zu Hause oder lasse ich es fördern durch die Kita. Ja, das ist so mein Ding, wo ich dann als erstes wahrscheinlich anpacken würde.
Und als nächstes kommt dann erst Plätze aufstocken oder? Okay. Dann so viel zum Wohnen und auch Bildung hier im Kandidatinnen-Check. Gleich geht's weiter. Wir haben Alexander Case zu Gast. Ihr hört den Kandidatinnen-Check hier im Mittagsmagazin auf Radio Störfunk. Heute ist Alexander Case zu Gast. Gut, jetzt ist natürlich der heftigere Corona-Lockdown mittlerweile ein bisschen rum. Trotzdem ist die Kultur nach wie vor davon betroffen. Was verbindest du denn mit der Kultur von Schwäbisch Hall?
Kultur ist ein riesiges Wort, muss man sagen. Also Kulturbereiche sind riesig. Es gehört von Ausstellung bis Theaterstück, bis Konzert, bis Freiveranstaltung, alles dazu. Kultur ist wirklich ein mächtiges Wort. Und ich verbinde einfach mit der Stadt, weil wir sind ja eine Kulturstadt, wir rühmen uns damit, dass wir eine Kulturstadt sind. Und ich finde, da gehört wirklich alles dazu. Also Veranstaltungen von einzelnen Clubs, genauso wie Großveranstaltungen wie Freilichtspiele oder die Feste, die auch gehören zu unserer Tradition, durch kulturell einfach durch Bands und Sonstiges auch unterstützt werden. Da muss halt sehr, sehr viel muss da noch kommen. Also es ist ja wirklich alles gerade noch auf Sparflamme. Also ich bin sehr froh, dass jetzt zum Beispiel die Freilichtspiele wieder stattfinden können, dass einfach ein bisschen diese Normalität da wieder kommt. Aber ich denke mal, da werden dann halt klar viele Sachen noch zurückbleiben. Wahrscheinlich haben viele Veranstalter auch die Krise leider nicht überlebt, in Form von, dass sie es halt sich nicht leisten konnten. Und wird wahrscheinlich kommen. Aber es kommen auch wieder neue nach. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, einfach diesen neuen Impulsen einfach eine Chance von der Verwaltung auszugeben. In Form von, ob es jetzt ein Open-Air-Konzert ist oder ob es so ein Open-Air-Kino ist oder Sonstiges, weil die Kultur ist ja einfach riesig. Und da darf man sich nicht einfach nur auf Basic versteifen, was wir halt für was wir berühmt sind, wie die Kunsthalle und so weiter und Freilichtspiele, sondern wirklich auch den kommenden Generationen die Möglichkeit geben, einfach diese Kulturschiene auszuleben.
Hast du konkrete Pläne, wie man die Kultur unterstützen kann und eben auch neue Angebote fördern kann?
Ich glaube, das ist tatsächlich einfach, also von der Unterstützung her muss man es mehr in das Stadtleben, die Kulturereignisse einfließen und die dann dementsprechend halt auch durch Marketing fördern, auch nach außen fördern, weil wie gesagt, wir können auch alle nur überleben, wenn auch viele Gäste da sind sozusagen, auch dazukommen. Und das ist halt, denke ich mal, auch so allein so diese Marketing-Schiene, einfach wirklich diese neuen Projekte mit einzuarbeiten. Und was ganz wichtig ist, wie ich vorhin gesagt habe, einfach schon neuen Möglichkeiten die Chance geben. Also wirklich nicht nur abschweifen und sagen, es funktioniert nicht, sondern wirklich sich intensiv damit zu befassen und den Leuten auch wirklich die Möglichkeit geben. Ob es jetzt, wie gesagt, ob es jetzt wirklich eine Konzertveranstaltung ist oder irgendein kleineres Event. Auch teilweise, ich war in Großstädten unterwegs und habe dann auch dementsprechend auch so ganz spontane Theaterstücke, muss man sagen. Es war so eine Gruppe, die dann mitten auf der Straße einfach angefangen Theater. Ich muss erstmal dreimal hingucken, bis ich gemerkt habe, dass es ein Theaterstück ist. Aber ich fand es halt wirklich toll. Also das wurde auch von der Stadt unterstützt. Also es waren auch Ordnungsbeamten unterwegs und keiner ist da irgendwie eingestrichen, weil es jetzt nicht angemeldet war oder sonstiges. Wirklich, sondern einfach so diese junge, freie Kunst und Kultur zu unterstützen. Das finde ich halt wichtig.
Du hast schon gesagt, Schwäbisch Hall ist eine Kulturstadt, die auch Touristen anzieht. Und ich habe da mal noch ein paar Zahlen. So 2016 waren 265.000 Touristen im Landkreis Schwäbisch Hall unterwegs. Es wurden über 500.000 Übernachtungen gezählt, ebenfalls im Landkreis. Klar, das verteilt sich dann ein bisschen, aber ich denke, ein sehr großer Teil war trotzdem wegen Schwäbisch Hall da. Schwäbisch Hall ist ja schon nicht ganz unbekannt. Wie siehst du so die Zukunft vom Tourismus? Also willst du den Tourismus in Schwäbisch Hall fördern oder eher so nebenher laufen, wie es eben...
Ich finde es, also man sollte es fördern, auf jeden Fall. Weil ich finde, Tourismus gehört einfach zu Hall dazu auch. Es ist eine sehr schöne Stadt, also wirklich eins der schönsten Städte, die ich kenne. Auch nicht nur jetzt der Stadt wegen, auch der Bürger wegen. Ich bin hier aufgewachsen, muss sagen, es fühlt sich immer wieder wie nach Hause kommen an, wenn ich in die Innenstadt komme. Das ist halt wirklich toll. Wir haben eine sehr, sehr glorreiche oder riesige Geschichte von Hall, angefangen von Salzsiedern wirklich bis zu Michaelskirche. Wir haben sehr, sehr viele Standorte, wo sehr attraktiv sind, wie die Kornburg oder Einkorn. Und ich finde, das ist sehenswert und da braucht man dann dementsprechend mehr Sichtbarkeit nach außen und die kriegen wir halt einfach durch diesen Tourismus, dass wir dann einfach wirklich auch, ich spreche jetzt mal aus meiner Branche raus, beim Friseur die beste Werbung ist die Mundpropaganda und das ist halt das, was wir brauchen, dass wir einfach wirklich bekannter werden in der Form. Wir sind schon bekannt, leider teilweise, oftmals höre ich das, wenn ich in einer Großstadt bin und sage, ich komme ursprünglich aus Schwäbisch Hall. Und dann sagen die, ach, das ist doch eine Bausparkasse, oder nicht?
Ganz genau.
Und dann sage ich, nee, das ist eine Stadt, aber da gibt es eine Bausparkasse, die heißt auch Schwäbisch Hall. Ja, und deswegen, und dann später wirklich, wenn wir wirklich dann später mal sagen, wir kommen aus Schwäbisch Hall und die sagen, ach, das ist eine schöne Stadt, das ist dann wirklich gut.
Ja. Oft ist es ja auch so bei Städten, die viele Touristen auch haben, dass man dann das Gefühl hat, es sind auch nur noch Touristen auf den Straßen unterwegs, dass auch die Stadt gefühlt ein bisschen ihr Eigenleben verliert, eben weil draußen fast nur noch Touristen zu sehen sind. Haben Sie nicht da auch Befürchtungen, dass sowas passieren könnte?
Ich muss ehrlich sagen, also die Zunahmen, also man muss halt wirklich interagieren. Also es gibt ja einmal diese Städte wie zum Beispiel Venedig, es funktioniert und lebt eigentlich nur von Tourismus. Andererseits ist es schon zu viel. Also wenn einer mal dort war, ist tatsächlich, du hast keine Luft zum Atmen. Und ich denke mal, das Ganze dann, es darf nur so weit gehen, solange es funktioniert. Also solange die eigene Bevölkerung nicht drunter leidet oder die Stadt drunter leidet, muss man dann dementsprechend halt auch interagieren. Aber sobald es wirklich das eintreten sollte, dass dann auch für die Lebensqualität für die eigenen Bürger sinkt oder die Stadt dementsprechend auch Schäden davon trägt, weil alles ist irgendwie abnutzbar, muss man sagen, also auch Steine und so weiter. Also wenn wirklich da eine Überhand nimmt, da muss dann die Verwaltung eingreifen und sagen, okay. Aber ich finde, wir sind jetzt noch sehr, sehr gut aufgestellt und vom Landkreis her so breit gefächert, dass es noch nicht zu diesen Intervallen kommen kann.
Wie schafft man das, den Tourismus bis zum richtigen Punkt zu fördern und dann eben auf dem Niveau laufen zu lassen?
Ich glaube, teilweise ist es wirklich so, wie aus dem werbungstechnischen Bereich, du kannst da nicht bremsen. Also du musst halt immer kontinuierlich, weil es ist, das kennen alle gerade, also was gerade noch ein Riesenhype auf Instagram ist, sobald es 2 Tage nicht beworben ist, ist es schon wieder vorbei. So ist es halt einfach im Marketing. Und ich denke mal, teilweise wirklich einfach mit touristischen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Dann gibt es ja auch verschiedene Messen, wo sie dann die Städte nach außen präsentieren, dann dementsprechend schon regulieren. Und natürlich muss man sagen, von diesem ganzen touristischen Marketing, der profitieren wir ja alle. Also nicht nur die heimische Wirtschaft, sondern einfach auch allein die Stadt, einfach von der Liebigkeit her. Also wirklich. Und wenn einer so ist wie ich bin sehr, sehr gern mit Menschen und Kulturen zusammen, auch auf verschiedener Ebene, ist dann, muss man sagen, ist Tourismus auch eine optimale Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Aber es ist halt wirklich so ein Prozess, wo ich sage, man muss es im Hinterkopf behalten, dass man dann eventuell mal irgendwann eine Bremse einführen muss, aber man hofft nicht, dass man sie einführen muss, sagen wir so. Also, aber es ist so ein Gedanke, wo man wirklich im Hinterkopf haben muss, weil wie bei vielen großen Städten oder bei vielen touristischen oder alten Städten kann es wirklich Überhand nehmen. Da ist zum Beispiel, wenn einer von euch schon mal auf einem Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen war, jetzt ist mir das mal eingefallen.
Nee, war ich
nein,
nicht.
Noch nicht. Also es ist ein wirklich wunderschöner und sehr, sehr sehenswerter Ort, aber Weihnachtsmarkt ist für mich, da kriege ich dann Platzangst, ja. Das ist so, also weil es so konzentriert ist und ich habe da auch eine Bekannten, die in der Innenstadt wohnen und dann ist es ein Problem. Das ist dann wirklich tatsächlich ein Problem, weil wir kleiner Ort und.
Man muss auch mal die Münchner fragen, die in der Innenstadt wohnen, wenn dann Oktoberfest ist.
Ja, das stimmt. Ja,
sowas darf dann natürlich nicht passieren.
Auf jeden Fall. Ihr hört gerade den Störmelder, das Mittagsmagazin hier auf Radio Störfunk mit der ersten Ausgabe vom Oberbürgermeister-Kandidat-Innencheck mit Alexander Kais. Der Störmelder mit Jonas und Seel am Mikrofon. Wir haben heute im Rahmen des OB-Kandidat-Innenchecks Alexander Kais zu Gast. Herr Alexander, wie sieht denn ein perfekter Tag in Schwäbisch Hall für dich aus?
Ein perfekter Tag in Schwäbisch Hall ist für mich auf jeden Fall sonnig, aber nicht zu warm. Also gesprochen von meiner Freizeit her ist für mich mit meinen Patenkindern und mit meinen besten Freunden durch die Stadt zu schlendern und einfach sich zu unterhalten und dann die Atmosphäre von Hall zu genießen und dann später dann entweder im Biergarten oder in Ackeranlagen einfach was zu trinken und sich zu entspannen und alles an sich wirken zu lassen. Das ist für mich ein perfekter Tag in Hall.
So, für die Zukunft auch der Politik, was Schwäbisch Hall betrifft, wie würdest du dir vorstellen, die Bürger und Bürgerinnen in der Stadt ins politische, lokale Geschehen einzubeziehen?
Ich denke mal tatsächlich, die Politikverdrossenheit in den letzten Jahren war halt schon sehr, sehr groß. Hab jetzt aber auch in der Pandemie gemerkt, dass auch einfach bei vielen einfach die Ansprechpartner fehlen oder besser gesagt die Hitleader in der Form für die Jugend zum Beispiel. Also das ist dann meistens immer, ich habe es ja selber damals 2013 sehr stark erfahren, dass wenn du zu jung bist, dann interessiert es auch niemand, was du so zu sagen hast oder was du einbringen möchtest. Und ich denke mal tatsächlich, dass es in den nächsten Jahren einfach auch durch die jünger werdenden Verwaltungen ein Unschwung in diesem politischen Interesse bestehen wird, weil allein schon in dieser Wahl merkt man ja, wie viele jüngere Kandidaten dabei sind oder auch in anderen politischen Ämtern, wie viele junge Leute dabei sind und mitreden wollen und sich einbringen wollen. Es gibt ja auch dementsprechend jetzt bei uns nicht, aber es gibt in verschiedenen Orten auch Jugendgemeinderäte, was zum Beispiel auch ein Riesen Ding ist, wo ich dann sage, es ist immer toll, wenn sich die Jugend auch engagiert und man muss ihr zuhören. Und auch die Älteren natürlich, klar, man muss jede Generation betrachten und ich finde, mein Gefühl ist, es nimmt immer mehr zu und da müssen wir jetzt wirklich dann aufgreifen und mithelfen, dass es wirklich nicht wieder zu einer Verdrossenheit wird, in dem Sinn, dass es dann kackegal ist, sie geht sowieso nicht wählen. Und das war so mein Ziel 2013, einfach mehr Leute an die Wahlurnen zu kriegen, egal wen sie wählen, Hauptsache die können ihre Stimme nutzen. Und ich glaube tatsächlich, dass es mehr und mehr steigt. Und mich würde es natürlich am Wahlsonntag extremst freuen, wenn die Zahlen im Vergleich zu den letzten Wahlen halt extremst gestiegen sind, dass die Leute auch hingegangen sind.
Was würdest du denn vom klimaneutralen Hall halten?
Klimaneutrales Hall, es ist ein, sag mal so, es ist ein tolles Projekt. Aber ich glaube tatsächlich, ist es sehr, sehr schwer zu umzusetzen. Und Klimaneutralität beginnt bei jedem Haushalt, sagen wir so. Also es hängt nicht von der Regierung nur ab, sondern auch tatsächlich von jedem Einzelnen, von jeder Person einzeln, die Sachen zu überlegen und dann nachhaltig zu nutzen. Dementsprechend auch von seiner eigenen Einstellung, ob man jetzt, ob es jetzt weniger Fleisch ist oder weniger Plastik ist oder man nimmt das Fahrrad. Also das ist wirklich, das fängt von klein auf und muss dann hoch agieren. Und ich denke mal, aus der Verwaltungsebene ist halt bei uns wichtig, die Impulse zu vermitteln, aber man darf sie nicht erzwingen. Ich finde sowieso, was erzwungen ist, rebelliert sowieso gegen alles. Also in dem Sinn, man darf es nicht erzwingen, man muss den Leuten das dementsprechend halt schmackhaft machen und unterstützen, aber man darf es nicht erzwingen. Und ich glaube, das ist tatsächlich so, jetzt in der Wirtschaftskrise ist es ein bisschen schwierig. Also es ist, ich kenne es auch in meinem Bereich auch, es ist sehr, sehr teuer. Man möchte wirklich gerne, aber die finanzielle Lage teilweise ist so enorm drastisch, dass man dann wirklich nicht kann. Das ist genauso wie bei vielen. Man möchte gern finanziell Vereine unterstützen, aber das geht dann halt nicht, weil die Finanzen nicht da sind, zum Beispiel. Und das ist das, wo ich dann sage, es ist ein tolles Ziel, aber so schnell wird es nicht realisierbar sein. Da bin ich ehrlich.
Genau, da geht es auch bei dem Thema natürlich auch ein bisschen Lebensqualität und was für jeden Bürger wichtig ist. Aber nochmal, um zurückzukommen auf Klimaneutralität, von deiner persönlichen Meinung, glaubst du, man kann sich's leisten, jetzt zu sagen, wir haben dafür kein Geld? Oder glaubst du, das ist eigentlich eher so wichtig, dass man sich primär doch weitestgehend darum kümmern müsste, koste es, was es wolle?
Also es ist ein sehr, sehr großes Thema, muss man sagen. Also man darf nicht sagen, wir haben jetzt kein Geld, also machen wir es nicht. Man muss halt die Möglichkeiten, die man hat, wirklich ausschöpfen, um das Ganze zu bewerkstelligen, also zumindest in die Richtung anzutreiben. Ich glaube tatsächlich, es ist leider eine Kostenfrage. Es ist wirklich so, es ist leider eine Kostenfrage. Und ich glaube, die werden wir die nächsten Jahre nicht so schnell lösen können. Aber ich bin nicht generell dafür zu sagen, wir schweifen das Thema jetzt ab, weil wir es uns nicht leisten können. Wir müssen wirklich das, was nötig ist oder was möglich ist, einfach dafür tun, um das, dem Ganzen voranzuarbeiten. Und je früher wir damit anfangen, umso schneller erreichen wir das Ziel. Also man darf es nicht aufschieben, aber ich sage einfach, es ist nicht so einfach. Es ist wirklich nicht so einfach. Es ist ein sehr langer Prozess. Aber da können wir alle mitarbeiten und mithelfen. Also wirklich von klein auf wirklich bis zu den riesigen Unternehmen können wir jeder was tun. Und ich denke mal, wenn wirklich jeder mit sich das Ganze beschlossen hat, das Ziel zu erreichen, umso schneller kommen wir voran.
Wie würdest du selber die Lebensqualität in Schwäbisch Hall auf einer Skala von 1 bis 10 einschätzen?
Für mich persönlich muss ich sagen, es ist so auf einer 7. Ja, zumal es ist nicht mega, aber es ist auch nicht mega schlecht. Also es ist, wie gesagt, ich bin halt dadurch, dass ich wirklich hier bin und mit allen wirklich Leuten in Kontakt komme, auch durch die Kundschaft und durch Familie und Freunde, merke ich halt wirklich die Defizite, wo es halt wirklich sehr, sehr hapert. Deswegen kann ich keine 10 geben, obwohl ich die Stadt liebe über alles, muss man sagen. Also wirklich, ich finde keine schönere Stadt. Also es ist wirklich eine sehr, 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 sehr wichtige Stadt für mich. Aber allein um diesen Lebensqualitätspunkt zu sagen, von alt bis jung, da haben wir noch sehr, sehr viel aufzuarbeiten.
Was ändert sich denn mit dir 8 Jahren, mit dir als Oberbürgermeister für 8 Jahre?
Was für mich, was auf jeden Fall ändert, ist die Bürgernähe. Also ich bin sehr, sehr gern mit Menschen. Ich bin sehr, sehr gern auf Festen. Ich bin auch sehr, sehr gern auf Kulturveranstaltungen. Also man wird mich wahrscheinlich auch in der Kantine antreffen oder solche Sachen. Also ich bin sehr, sehr gerne unterwegs. Ich bin sehr, sehr gern sozial. Und da nehme ich mir auch die Zeit für. Ich weiß, jetzt schon aus dem Selbstständigen ist es sehr, sehr schwierig. Aber man muss es sich nehmen, weil einfach, ja, das gehört zum Leben dazu. Ich bin noch jung. Und ich glaube, das ist tatsächlich so, dass mit mir einfach ein bisschen mehr Bürgernähe da sein wird.
Wir haben jetzt zum Schluss noch eine kleine Art Fragespielchen vorbereitet. Mhm. Das Ganze funktioniert so, wir fangen den Satz an und du bist dann aufgefordert, den Satz zu beenden.
Okay.
Wenn ich OB werden würde, was packe ich als allererstes an?
Als allererstes packe ich an... Ich lege mir ein Elektrofahrzeug zu.
Ich bin ein kompetenter Oberbürgermeister, weil?
Weil ich einfach das Unternehmen verstanden habe und dementsprechend auch gelernt habe. In der Hinsicht bin ich kompetent und durch meine Bürgernähe bin ich doppelt so kompetent.
Für Schwäbisch Hall wünsche ich mir?
Für Schwäbisch Hall wünsche ich mir nur das Beste.
Dann kommen wir jetzt zum Ende. Vielen Dank fürs Kommen, Alexander Case.
Ich danke, dass ich kommen durfte.
Der KandidatInnen-Check zur OB-Wahl am 4. Juli 2021. Jonas Taxis und Seel Wankmüller quetschen die 7 KandidatInnen aus und ergründen die Essenz der jeweiligen Programme. Zu hören sind die Interviews entweder wochentags vom 24.06. bis zum 2.07. jeweils 12 Uhr live im Radio und auf Twitch oder auf unserer Homepage unter störfunk.de zum Nachhören.
Das war die erste Ausgabe des OB-KandidatInnen-Check hier im Mittagsmagazin Störmelder mit Seel und Jonas am Mikrofon. Heute hatten wir Alexander Case zu Gast. Falls ihr die Sendung verpasst habt, gibt es auf jeden Fall noch auf unserer Homepage zum Nachhören. Ciao!